So, wunderschönen guten Morgen natürlich auch von mir. Genau, Predigt. Also einmal, wir haben ja leider, was heißt leider, es hat ja immer zwei Seiten die Medaille, wir sind sehr dankbar, dass wir so tolle Kinderdienstmitarbeiter hier haben und wir gönnen ihnen ihre Ferien doch von ganzem Herzen, oder? Dass die mal frei haben in den Ferien und es keine Kinderangebote gibt. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen schade, weil das ist so toll, der Kindergottesdienst, dass unsere Kids und Familien sagen, ja, das, da gehen wir gerne hin und von daher habt ihr jetzt ein paar Wochen mal etwas, wo ihr nicht dabei sein könnt. Aber umso mehr großes Lob an euch Familien und insbesondere Kids, dass ihr trotzdem sonntags hier seid und sagt, ja, wir feiern gemeinsam Gottesdienst und ihr seid hier mit am Start. Und deswegen für euch besonders Kinder, die ihr sonst euer eigenes Programm habt, ihr bekommt von uns als Gemeinde auch mal einen Applaus an dieser Stelle. So, und liebe Kinder, euch möchte ich herausfordern jetzt an dieser Stelle, denn wir haben gesagt, in den Sommerferien predigen wir mal so ein bisschen über, nicht ein bisschen mehr, über biblische Personen. Also Leute aus der Bibel, über die man so ein bisschen mal gelesen und gehört hat. Letzte Woche hat Bettina da den Start gemacht, wo es so ging um Altes Testament, der Pharao damals, das Volk Israel, herausgeführt aus Ägypten und so weiter und so fort. Das heißt, das haben wir mal näher beleuchtet, bekommen von der Bettina. Und auch ich heute habe euch eine Person, vielleicht sogar mehrere Personen mitgebracht, aber liebe Kids, ihr, die ihr unter 14 seid, ich gehe jetzt mal hier so ein bisschen rum, vielleicht traut ihr euch mal zu erzählen, was sind denn so biblische Personen, Männer, Frauen aus der Bibel, die euch spontan so in den Sinn kommen, die ihr irgendwie mal hier so nennen wollt. Traut sich einer von euch mal irgendeinen Mann oder eine Frau aus der Bibel zu nennen?
Maria.
Die Maria, sehr cool. Einer von euch noch? Ihr seid hier fleißig am Malen. Du?
Josef.
Der Josef, genau. Ist irgendwer hier noch in den vorderen Reihen, so unter 14, sonst im Kindergottesdienst, der sich traut, irgendwie eine Person aus der Bibel zu benennen? Ihr seid schon alle so alt, ne? Ich auch. Schon 37, ich bin schon ein bisschen aus dem Kindergottesdienst raus. Ja. Auf jeden Fall gibt es ganz viele tolle Personen. Also Riesenkompliment an euch da hinten, dass ihr euch getraut habt, mal zwei zu nennen, über die es sich meiner Meinung nach lohnt, sich wirklich mal Gedanken zu machen. Also wenn wir hier sonntags zusammenkommen als Gemeinde und predigen, dann geben wir uns als Prediger in der Regel Mühe, was vorzubereiten, wo wir glauben, da möchte Gott zu uns reden. Das soll uns ermutigen, das soll uns vielleicht auch zum Positiven hin verändern, irgendwas mit auf den Weg geben, was unseren Alltag wirklich zum Positiven hin verändert. Und ich glaube, das ist auch mit einer der Hauptgründe, warum es überhaupt die Bibel gibt. Also ich glaube, Gott ist nicht eine Person, die so einen Geltungsdrang hat, der sich irgendwie aufdrängen wollte und ach, dann musste ich mal so ein bisschen meine Memoiren, meine Biografie zusammenschreiben und das der Nachwelt hinterlassen, damit die mich besonders toll finden. Gott ist ganz anders. Gott ist jemand, der liebt Menschen, der will eine Beziehung zu ihnen haben, der wollte einfach von dem erzählen und weitergeben, was er im Laufe dieser Jahrtausende irgendwie mit uns als Menschen schon so bewegt hat. Und insbesondere, wenn wir dann von Männern und Frauen Gottes lesen, die irgendwas mit diesem Gott erlebt haben, dann soll das nicht eine nette Geschichte sein oder ein Märchen oder irgendwas, was vor langer Zeit mal passiert ist, ja auch, ist vor langer Zeit passiert, aber soll zum Nachdenken anregen, soll wirklich in uns so ein bisschen auslösen, Moment mal, das ist irgendwie in dieser Bibel drin, das kann ich heute noch lesen, sag mal, was hat denn das eigentlich mit mir zu tun? Soll mir das irgendwas sagen? Soll mich das irgendwie zum Nachdenken anregen? Und ich bin der Meinung, ja. Und deswegen gehört es zum guten Ton von Gottesdiensten, dass wir predigen, dass wir Dinge aus der Bibel weitergeben, wo wir einfach zum Nachdenken anregen wollen, was das mit dir und deiner Gottesbeziehung zu tun hat. So, und auch ich habe euch heute etwas mitgebracht. Als wir uns vor einigen Wochen schon in der Gemeindeleitung darauf verständigt haben, dass wir in den Ferien diesen Schwerpunkt predigen wollen, habe ich echt ewig überlegt und habe in meinem Büro gesessen und hin und her und die Bibel durchgewälzt und verschiedenste Personen. Und wenn man so Theologie studiert hat, dann hat man sich ja schon mit dem einen oder anderen mal so auseinandergesetzt. Und ganz ehrlich, ich bin erst auf den einen gekommen und habe mich da ein bisschen reingelesen, dann auf den anderen und dachte, das ist es jetzt so. Und drei Tage später dann wieder, nee, doch nicht. So, das ist etwas, was nicht einfach so, ja, jetzt rede ich mal darüber, sondern relativ lange dann in einen so gärt. Und das Spannende ist, dass die Person oder die Personen, über die wir uns gleich nochmal näher Gedanken machen, mich Gott ganz neu so angerührt hat mit dieser Geschichte. Also ich habe die schon mehrfach gehört und gelesen. Und für euch, die ihr ja schon ein bisschen länger im Glauben unterwegs seid, ich glaube auch, das ist nicht so das allererste Mal, dass ihr heute davon hört. Aber wir haben heute gesungen und gehört, Gott macht alles neu. Gott ist lebendig, Gott ist übernatürlich. Und das ist doch unser Wunsch, oder? Dass Gott uns begegnet. Dass nicht der Steven, der ein paar Jahre Theologie studiert hat, ein paar nette Worte hier vorne erzählt und ihr dann hinterher in euren Familien beim Mittagessen sagt, oh, das klang heute so super, was da vorne war. Sondern ja, auch, finde ich toll. Freut mich, wenn euch das gefällt. Auf jeden Fall. Aber vielmehr wünsche ich mir und ist unser Gebet, dass es uns verändert, anregt, ermutigt, herausfordert, diesen Gott noch viel, viel besser persönlich kennenzulernen. So, lange Rede, viel Sinn. Jetzt verrate ich euch, worum es heute Morgen geht. Und mein lieber Freund Jürgen am Beamer darf mal auflösen. Wir werden uns nämlich die Geschichte von Lazarus gemeinsam anschauen. Nur mal so fürs Gefühl und wirklich, das ist überhaupt nicht peinlich oder schlimm. Wer von euch kennt nicht Lazarus oder weiß von der Geschichte von Lazarus nicht? Meld dich mal, das ist total okay. Okay, alles klar, dankeschön. Wie gesagt, ihr, die ihr davon schon mal gehört habt, ich bin mir hundertprozentig sicher, weil Gott selber hier ist, es wird einen Vers, es wird einen Satz, es wird irgendetwas geben, wo Gott dein Herz antriggern möchte und von daher sei offen dafür, dass Gott dir darin begegnet. Und die, die das zum ersten Mal hören, super, dass du da bist. Das ist genau richtig, dass du das heute hörst. Ich lese jetzt gemeinsam mit uns mal aus der Bibel. Und die Geschichte von Lazarus, die ist ein paar Verse länger. Ihr könnt das vielleicht so ganz leicht für die, die ganz scharfe und gute Augen haben, sehen. Da oben Johannes, Kapitel 11, die Verse 1 bis 44. Eieieiei, 44 Verse. Gut, timet euren Backofen nochmal neu zu Hause. Es dauert heute ein bisschen länger. Nein, keine Sorge. Ich werde euch nicht komplett alles vorlesen. Ich überspringe zwischendurch mal ein paar Verse. Nicht, weil sie irgendwie unwichtig wären, sondern um so ein bisschen Zeit zu sparen und wirklich auf die wesentlichen Punkte zu sprechen zu kommen. Aber für euch, die ihr Bibeln dabei habt, euch Notizen macht oder was auch immer, merkt euch, schlagt gemeinsam mit mir auf, Johannes Kapitel 11, die Verse oder ab Vers 1 und dann lese ich mal mit uns. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung und du hast deine eigene Bibel, die sehr gut ist. Also wir starten mal. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und ihm mit ihrem Haar die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Dann sagte er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa zurückgehen. Jetzt überspringe ich einige Verse und mache ab Vers 17 weiter für die, die ihren Bibeln mitlesen. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor 4 Tagen begraben worden war. Bethanien war nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen, sagte sie leise zu ihr. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen, sondern war immer noch dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufsprang und hinauseilte. Sie dachte, sie wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllte Jesus Zorn und Schmerz bis ins Innerste. Jesus fragte, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da auch nicht machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälzt den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen, ein, er ist doch schon 4 Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus! Komm heraus! Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Keine Ahnung, wie es dir geht, wenn du so eine Geschichte liest oder heute Morgen gehört hast. Vielleicht seit langer Zeit mal wieder. Keine Ahnung, vielleicht hast du sie zufällig vor ein paar Tagen mal selber gelesen und bist da so drüber und dachtest du, ja, Lazarus, tot, aufgestanden wieder, habe ich schon ein paar Mal im Kindergottesdienst gehört und habe ein paar süße Comics dazu gelesen und so. Auch ich lese ganz oft Dinge in der Bibel und nehme sie so als selbstverständlich hin. So, ja, so ist Gott und das ist super und fühlt sich gut an und so viel gut, ne? Und Gott ist gut und Gott ist der liebende Papa und meint es gut mit mir. Ja, alles vollkommen richtig. Aber ich glaube, so oft in unserem Alltag machen wir uns gar nicht bewusst, wer dieser Gott überhaupt ist. Wie groß er ist, wie allmächtig er ist, wie kreativ, wie liebevoll, wie wunderbar, wie allwissend dieser Gott ist, über den wir hier jeden Sonntag reden und uns miteinander austauschen, über den wir Lieder singen, wo wir Gebete sprechen. Geht es jemandem so ein bisschen wie mir, dass man im Alltag das manchmal so ein bisschen vergisst und so mit seinen eigenen Dingen, mit den Sorgen, mit der Arbeit, mit all dem so beschäftigt ist, was man so zu tun hat, und Gott kommt eher so ein bisschen so, ja, mal so nebenher und ab und zu denkt man mal dran. Mir geht das so, obwohl ich fast jeden Tag mich mit solchen Dingen beschäftige. Und wenn ich dann solche Geschichten lese oder höre und mich damit beschäftige und auseinandersetze, was Gott möglich ist, dann müsste das doch eigentlich einen ins Staunen versetzen, oder? Tod! Ich glaube, viele von uns wurden damit schon konfrontiert im Rahmen ihrer Familie, dass irgendwie Angehörige gestorben sind, vielleicht sogar viel zu früh, vielleicht aufgrund von irgendwelchen Umständen, die eigentlich nicht hätten so sein sollen oder wo man meint, ey, das, warum eigentlich? spätestens dann, wenn du das mal persönlich erlebt hast und damit konfrontiert wurdest, glaube ich, kannst du ein bisschen nachempfinden, wie, was für ein Schmerz das ist, wenn Tod da ist, wenn wirklich etwas weg ist und nicht mehr wiederkommt, was du lieb hast, wo du wirklich gerne mit zusammen gewesen bist und dich mit beschäftigt hast, so. Und diese beiden Schwestern, Maria und Martha, und im Grunde genommen möchte ich heute Morgen über vier Personen reden, nicht nur Lazarus, der natürlich eine ganz wichtige Rolle in dieser Geschichte spielt, sondern es geht auch um Maria, um Martha, die Schwestern von Lazarus und natürlich auch um Jesus. Und mich hat das irgendwie so ganz neu, man sagt so neudeutsch, so angetriggert. So irgendwie, als ich das gelesen habe und so diese Verse durchgegangen bin, und wir gucken uns gleich nochmal ein paar Verse an, hat es plötzlich ganz einen Klick in mir gemacht. Und ich hoffe, und das ist mein Gebet bei vielen von uns, für viele von uns heute Morgen, dass wir so ganz neu kapieren, ey, wie krass ist eigentlich dieser Gott, mit dem wir zusammenleben dürfen, über den wir Lieder singen. Und wenn du zu Hause in deinem Bett liegst und ein Gebet sprichst, ey, das ist dieser Gott, mit dem du kommunizieren darfst und der einen Einfluss auf dein Leben hat, der dir Impulse geben möchte und dich zum Guten hin verändert. Mich begeistert das und vielleicht den einen oder anderen heute Morgen auch hier. Ich möchte noch mal kurz mit uns ein bisschen in die Geschichte reingehen. In Vers 4 heißt es, als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit, hier wird nicht davon gesprochen, was genau eigentlich los war, welche Art von Krankheit und warum letztendlich dann Lazarus gestorben ist, aber es muss irgendetwas gewesen sein, was eben so schlimm war, dass er letztendlich daran gestorben ist. Am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sagt Jesus, gleich am Anfang, als er mit Maria im Gespräch war, sondern die Herrlichkeit Gottes soll offenbar werden. Und das möchte ich uns heute Morgen nochmal so ganz neu ins Gedächtnis rufen. Egal, durch was für Momente und Situationen wir im Leben gehen und seien sie noch so schwierig und herausfordernd. Am Ende oder eigentlich auch darüber oder lass es mich so sagen, mittendrin oder drunter oder daneben oder um uns herum steht ein wunderbarer, allmächtiger Gott, dem nichts unmöglich ist. Gar nichts. Nichts. Leute, das ist krass. Weißt du, ich habe ganz schön viele Grenzen. Ich komme ganz schön schnell an meine Grenzen. Wenn mein Sohn mal wieder nicht so richtig nachts schlafen wollte und zum 98. Mal mich fragt, ob ich jetzt mit ihm Eisenbahn spiele, ganz ehrlich, ich bin dann auch mal genervt und habe keine Lust und bin dann eher nicht der liebevolle Papa, der zum 1000. Mal so Arm um ihn legt und ja, komm, lass uns nochmal Eisenbahn spielen. So, ne? Ich bin halt ein Mensch, vielleicht du auch. Aber Gott, der dich und mich so wunderbar geschaffen hat, das ganze Universum, ey, boah, ey, dem ist nichts unmöglich. So, und der sagt, spricht jetzt schon durch Jesus am Anfang dieser Geschichte aus, am Ende soll die Herrlichkeit Gottes offenbart werden. Und wisst ihr was? Das sieht oft ganz anders aus, als wir uns das persönlich vorstellen. Ich glaube, wir könnten ganz viele Geschichten hier aus der Gemeinde hören, wo wirklich auch schwierige, notvolle Situationen da waren und ein Verwandter oder auch die Gemeinde gedacht hat, so und so müsste diese Geschichte enden, damit am Ende Gott sich offenbaren kann und seine Herrlichkeit offenbar wird. Und dann ist es doch ganz anders gekommen. Und wisst ihr, was ich glaube? Gott weiß es besser. Wenn es einer besser weiß, wenn einer die Kontrolle hat, wenn einer weiß, was das Allerbeste für irgendwelche Personen und Menschen ist, dann ist es doch der Schöpfer, dann ist es der, der den Überblick hat, der jeden Tag neu in unserem Leben wirken möchte und eingreifen möchte. Und auch wenn es anders läuft, als wie wir uns das eigentlich wünschen würden, lass uns doch Gott vertrauen und das in seine Hände legen, dass er es gut machen wird. Der Sohn Gottes soll durch sie, durch diese Geschichte, offenbart werden. In Vers 5 heißt es dann, Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Klingt erstmal banal, ne? Jesus hatte die anscheinend ganz schön doll lieb. Aber wisst ihr was? Jesus hat dich sehr lieb. Und das kann man gar nicht oft genug sagen. Und ich hoffe, dir geht's, wenn ich das jetzt hier so von vorne sage, nicht so, oh, jetzt sagt er schon wieder, Gott hat uns lieb. Vater Abraham hat alle Kinder lieb und so. Nee, das meine ich nicht. Sondern eine wirkliche, tiefe, echte Liebe. Keine Ahnung, wie dein Elternhaus gewesen ist. Mein Elternhaus war eine ziemliche Katastrophe, als ich Kind war. Da konnte ich nicht sagen, dass meine Eltern mich wirklich lieb haben, sondern da flogen Teller und Weihnachtsbäume von links nach rechts und weiß ich nicht was. Das war keine Liebe. Vielleicht war es bei dir ähnlich, vielleicht hast du aber auch Eltern, wo du wirklich sagen kannst, oh Gott sei Dank, ich bin so dankbar für meine Eltern, die haben mich so super um mich gekümmert, mich erzogen, wie auch immer. Preis den Herrn dafür, sei dankbar. Aber egal, aus was von einer Familie und Elternhaus du kommst, weißt du was, da ist ein Gott im Himmel, ein Schöpfer mit seinem Sohn Gottes Jesus zusammen und letztendlich dem Heiligen Geist, der Person Gottes, die hier auf dieser Erde ist, die spürbar, die erlebbar ist, die uns Zugang zu dieser Liebe geben möchte. Und wenn du, nee, ich sag's anders, ich glaube, jeder von uns hat so ein Defizit, hat so einen Mangel in seinem Herzen nach Liebe. Jeder von uns. Ich glaube, du kannst aus noch so einem guten Elternhaus kommen, kannst noch so viele tolle Freunde haben, ein Leben führen, was richtig super ist. Ich glaube, wir alle spüren und merken noch immer wieder dieses Loch in uns, was irgendwie förmlich nach mehr schreit, nach, wo ist diese Anerkennung, dieses echte Ankommen, dieser Friede? So, oder? Spreche ich nur von mir oder ist irgendwer hier heute Morgen, der sich so ein bisschen damit identifizieren kann? Und wisst ihr was? Diese Liebe, das möchte Gott dir und mir schenken, weil er dich so sehr liebt. Er liebt dich so sehr, dass er dich eben nicht nur geschaffen hat und hier auf die Erde geworfen hat und sagt, so jetzt seh mal zu, die nächsten 95 Jahre, wie du das hinkriegst. Und dann am Ende ist die Endabrechnung und dann gucken wir mal, was du alles gut und was du alles falsch gemacht hast. Ey, so ist Gott nicht. Sondern Gott hat dich geschaffen und Gott sehnt sich vom ersten Tag deines Lebens auf dieser Erde danach, dass er mit dir eine Beziehung haben kann. Dass er mit dir Zeit verbringen kann und dir begegnen darf. Aber weißt du was? Gott macht das nicht, weil er Gott ist und die Tür eintritt und sagt, so, jetzt bin ich hier. Sondern er wartet darauf, dass du ihn einlädst. Dass du offen dafür bist, dass du Ja sagst, dass du eine bewusste Entscheidung für diesen Gott triffst. Und insbesondere deshalb möchte ich jeden hier einladen, der diesen Gott vielleicht noch gar nicht so persönlich kennt. Der gerade irgendwie zum ersten, zweiten, dritten Mal davon hört, oh ey, krass, die erzählen ja von so einem Jesus und von so einem Auferstandenen und oh, der hat Tote geheilt und so. Ja, Leute, aber das sind nicht nur Dinge, die 2000 Jahre alt sind, sondern die man heute noch erleben kann. Die nicht nur ein Pastor erlebt oder ein Papst oder irgendein Ausgebildeter, sondern jeder von uns, der Kind Gottes geworden ist, weil er Ja zu diesem Gott gesagt hat, erleben darf, einen Zugang zu dieser Liebe, zu dieser Übernatürlichkeit hat. Und dazu möchte ich dich einladen. So, wenn dich das neugierig macht, wenn du sagst, boah, ey, irgendwie will ich mehr davon, irgendwie, wenn da wirklich was dran sein sollte, dann möchte ich diesen Gott kennenlernen. Und das habe ich vor vielen, vielen Jahren irgendwann mal zu Gott gesagt und Gott hat sich mir gezeigt. Gott möchte sich dir genauso zeigen. In Vers 21, jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter in der Geschichte, heißt es dann, Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Zeigt für mich zwei ganz wunderbare Facetten auf. Einmal, die glaubte wirklich daran, dass Jesus Kraft hatte, mächtig war und diesen kranken Menschen heilen konnte. Wahrscheinlich, weil sie es schon an ganz vielen anderen Stellen gehört, miterlebt hat, irgendwie davon gehört hat, dass Jesus andere Blinde, Lahme und so weiter geheilt hat. Und die hatte diesen festen Glauben in sich, wenn Jesus hier ist, dann hätte er ihn heilen können. Das ist doch cool, oder? Das ist so ein Glauben zu haben. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, glaubst du das? Glaubst du an einen Gott, der an einem Dienstag, wenn du in deinem Büro sitzt und mega Bauchschmerzen hast und irgendwie nicht weißt und so und dich fragst, ey, was müsste ich jetzt essen, trinken, wie auch immer, damit das weggeht? Glaubst du an einen Gott, der, wenn du ihn drum bittest, dass er dann die Macht hat, dich in diesem Moment zu heilen, dir zu begegnen, es besser werden zu lassen mit dir? Ich hoffe ja. Und ich hoffe, diese Predigt heute Morgen regt ganz neu dazu an, diesen Gott wirklich in den Alltag mit reinzunehmen und an allen Momenten und Situationen unseres Lebens wirklich mit einzubeziehen. Aber auf der anderen Seite zeigt sie doch auch so einen kleinen ich will mal sagen, Vorwurf, der hier Jesus gemacht wird, oder? Wärst du mal früher gekommen, dann wäre dieser ganze Schlamassel nicht passiert. Ist doch wohl nachvollziehbar, oder? Und wie oft, ganz ehrlich, habe ich schon zu Gott gesagt, du mal ganz ehrlich, hättest du mir an der und der Stelle irgendwie mal ein bisschen mehr Geld zur Verfügung gestellt oder hättest du mich da mal geheilt oder hättest du mir in der Situation einen Ausweg gezeigt oder eine Lösung oder so, dann wäre doch dieser ganze Mist gar nicht erst passiert, oder? Hab ich öfters schon auch wirklich gebetet. So, hab da gesessen oder was auch immer und fast innerlich, also ich äußerlich heul ich nicht so oft, ich weiß nicht warum. Irgendwie sind die Tränensäcke anscheinend zu. Nein, keine Ahnung. Aber zumindest innerlich und manchmal auch äußerlich saß ich da schon und hab Gott echt so Vorwürfe gemacht. So nach dem Motto, warum hast du nicht? Und da möchte ich wieder zurückkommen auf das, was ich vor ein paar Minuten gesagt habe. Ey, Gott weiß es doch. Gott hat den Überblick und Gott hat eine Perspektive, Gott hat eine Lösung, auch wenn sie vielleicht ganz oft anders aussieht. Und das können wir auch aus dieser Geschichte lernen. In Vers 25 heißt es dann, Jesus sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Glaubst du das? Ja, ey, ganz ehrlich, irgendwann beißen wir hier alle ins Gras. Also es sei denn, Jesus kommt schneller wieder, als man das denkt, so. Keine Ahnung, mit 55, mit 85, egal, Gott kennt den Zeitpunkt und aus was für Umständen auch immer. Hier irdisch gesehen werden wir sterben, ja, und ich hoffe, das wird so verlaufen, dass es nicht irgendwie schlimm und krass ist. Da bete ich auch für. Aber was noch viel wichtiger und besser ist, danach, Leute, folgt eine Ewigkeit. Und Ewigkeit ist viel, 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 viel mehr und länger als das, was hier auf der Erde abgeht. Selbst wenn du 100 Jahre alt wirst. Meine Schwieger-Uroma, habe ich das jetzt richtig gesagt? Schwieger-Uroma? Doch sagt man so, ne? Deine Mutter, Claudia, ist meine Schwieger-Uroma, oder? Irgendwie so im weitesten Sinne, egal. Die wird jetzt 101 Jahre alt. 101, boah, ist das alt. Wirklich, das ist richtig alt. Aber im Vergleich zur Ewigkeit, und verzeiht mir jetzt den Begriff, ist das ein Fliegenschiss. So. Und ich möchte uns echt einladen und ermutigen, so diese Ewigkeitsperspektive immer wieder neu in unserem Alltag einzunehmen. So selbst wenn du mal morgens aufwachst und mega Kopfschmerzen hast und am liebsten alles hinschmeißen willst, weil dein Chef dich nervt, weil deine Kinder dich nerven, weil alles links und rechts einfach nur Mist ist und nichts mehr funktioniert. Tritt mal ein Stück raus aus dieser Situation und bewerte das mal so im Auge der Ewigkeit. So dieser Moment des Kopfschmerzes, der herausfordernden Kollegen und was auch immer. Ja, das kann schlimm sein. Das kann wirklich auch einen an die Grenzen seiner Kräfte bringen. Aber wenn man das mal vergleicht mit dem, was da eigentlich noch so alles ist und bereit ist und Gott einem schenken möchte, boah, ey, was für Dimensionen liegen da für einen bereit. Und ich möchte uns ermutigen, da immer wieder auf der Suche nachzugehen. So, nochmal schnell weiter. In Vers 33 heißt es, beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Und damit ist Jesus gemeint. Bis ins Innerste wurde Jesus erschüttert. Und auch das möchte ich uns heute Morgen nochmal ganz neu mit auf den Weg geben. Jesus oder Gott ist eben nicht dieser weit entfernte Opa-Gott auf der Wolke mit seinem Fernrohr und so, sondern der nimmt wirklich Anteil in unserem Leben. Gott ist selber Mensch geworden und hat hier ein Leben geführt mit all den Herausforderungen, mit denen wir auch konfrontiert waren und ist letztendlich sogar am Kreuz für uns gestorben mit all den Leiden und Vorgeschichte, die das Ganze dann so mit sich gebracht hat. Und das ist krass, oder? Was Gott selbst erleiden musste, auf sich genommen hat. Und ich glaube, alleine dadurch kann Gott sich sehr, sehr, sehr gut mit uns Menschen identifizieren und hineinversetzen und mitfühlen und einfach wissen, wie es uns geht. Und Jesus war eben nicht nur damals bis ins Innerste bewegt, sondern Jesus ist genauso jetzt in diesem Moment über dich und deine Situation bewegt. Und preis den Herrn, wenn es dir gerade richtig gut geht, wenn es läuft, wenn du entspannst, wenn du vielleicht Urlaub hast, wenn es dir finanziell gut geht, du einen guten Job hast, in der Familie alles läuft und so. Ich möchte dich ermutigen, auch nimm das nicht als selbstverständlich, sondern sag doch einfach mal Danke. Danke, Gott, dass es mir wirklich gut geht, dass du anscheinend mich segnest, dass mein Leben läuft, dass es so einfach gut ist. und sagt dann nicht so, ja, das habe ich mir jetzt alles selber verdient. Ich hoffe, du hast dir auch einen Teil davon selber verdient, so, weil man wahrscheinlich fleißig war und so, gesund gelebt hat, weniger Currywurst-Pommes isst und so, ne? Muss ich mir mal wieder selber sagen. Aber Gott einfach gut ist, Gott uns beschenkt, Gottes Liebe einfach so gut ist. Sag mal Danke. Aber insbesondere dann, wenn es dir eben nicht gut geht und du durch Momente gehst, die ähnlich vergleichbar sind mit dem, womit wir uns heute Morgen auseinandergesetzt haben, dann sei dir gewiss, Gott fühlt mit dir. Gott ist für dich da. Gott weint auch, glaube ich, oft mit uns, genauso wie er sich mit uns freut. Das heißt auch über uns als Gemeinde, wir sollen uns mit den Freunden freuen. Ey, das machen wir viel zu wenig, oder? Uns erzählen, was alles so gut läuft im Leben und dann so, ey, Doro, hast du jetzt Abi gemacht, oder? Abgefahren. Ey, so viele Jahre Schule, die du da so runterreißen musstest und oft wahrscheinlich auch keinen Bock gehabt hast, da hinzugehen und eine Prüfung zu schreiben. Nein, du warst jeden Tag top motiviert, so. Als Doro jetzt Abi gemacht hat, mal ganz ehrlich, wer von uns hatten sich so richtig mit Doro gefreut, dass sie Abi gemacht hat? Also verstehe das jetzt nicht als Vorwurf, auch ich meine gut, wir sind halt im Rahmen der Jugend, sind wir uns öfter mal begegnet und dann habe ich glaube ich auch mal gesagt, hier viel Kraft für deine Prüfungsphase und so und ich bete mal für dich und als du dann fertig warst, glaube ich, habe ich auch mal irgendwie sowas gesagt, wie ja cool, dass du es jetzt geschafft hast, so wenigstens ein bisschen, ne? Ist das so banal, oder? Aber machen wir das im Alltag, uns gegenseitig wahrnehmen? Ich liebe das ja, ne? Hier so Social Media, Instagram und Facebook und WhatsApp und diese Sachen miteinander in Kontakt sein und überall vernetzt. Und ich mag das wirklich, weil ich das auch gerne nutze und das cool finde und so. Aber es auf der anderen Seite hat es eben auch die Gefahr, dass man sich im Alltag gar nicht mehr so wirklich wahrnimmt und sieht und wirklich mal unterhält. Einen richtigen Dialog führt. Dialog. Wisst ihr, was das ist? So zwei Menschen reden miteinander. So länger als auch 10 Sekunden vielleicht, so. Wir sind im Jahr 2018, da muss man das dem einen oder anderen vielleicht nochmal neu erklären, was das bedeutet, nicht vor seinem Bildschirm zu sitzen, zu ticken und so ein Smiley zu schicken, sondern wirklich mal zu fragen, ey, was machst denn du so, wie geht's dir denn? Ne, Zachi, was waren die letzten Monate bei dir eigentlich so los? Ey, du hattest doch eine Verletzung, ich hab dich gesehen, hier Krücke, Knie und so, ist eigentlich wieder alles cool? Geht's dir wieder gut? Ne? So, also wir sollen uns freuen mit denen, die wirklich gute Dinge erleben, aber auf der anderen Seite genauso auch weinen und mitleiden und ein Tröster sein derer, die durch schwierige Phasen gehen. Und ich glaube, das ist einer von absoluten Kerndaseinsberechtigungen auch von Gemeinde. So, dass wir wirklich das Leben miteinander teilen, voneinander Bescheid wissen. Und ich habe den Flyer jetzt da vorne hingelegt. Hallo Kleingruppen, kann ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Sonntags ist es super, ich feiere richtig gerne Gottesdienst mit euch, ne? Aber so wirklich so voneinander Bescheid wissen, sag mal, wie ist denn die letzte Woche gelaufen, wie geht's dir eigentlich, so wie läuft's in deiner Familie, in deinem Job und so weiter, das kriegen wir doch sonntags gar nicht hin, oder? Hier reden wir mal beim Kaffee und Kuchen und Mittagessen mal mit 2, 3 Auserwählten, die an unserem Tisch gerade zufällig Platz genommen haben. Ist gut, bitte weitermachen, aber lass uns irgendwie wieder neu danach suchen auch, wirklich Kontakt zu anderen Menschen zu haben und mit ihnen gemeinsam unterwegs zu sein. Ich glaube, das können wir hier auch von Jesus lernen. Ja, krass eigentlich, was man alles in so eine Geschichten so hineininterpretieren kann, ne? Aber ich glaube eben nicht nur hineininterpretieren, sondern das sind Dinge für mich, wo ich so versuche, einfach das Wesen Gottes zu ergründen, ein bisschen ansatzweise zu verstehen, wie dieser Gott tickt und das wiederum auf unser Leben und unseren Alltag runterzubrechen. So, und vielleicht nimmst du den einen oder anderen Impuls heute Morgen mit. So, noch 2 ganz kurze Punkte in Vers 40. Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Ich glaube, wir alle sehen uns doch danach, noch viel mehr von dieser Herrlichkeit Gottes wirklich zu sehen. Oder darf ich das im Namen von uns allen hier sagen, dass wenn wir Musik machen, ne? Und hier, die Band hat hier so super heute Musik gemacht und singt hier, königlich strahlt dein Licht und so, dass es eben nicht nur Wörter und Texte sind und hier am Schlagzeug so dann möglichst lauter draufgehauen wird, damit sich das gut anhört, sondern dass es wirklich erfahrbar, real wird in unserem Leben, in unserem Alltag. Leute, darum geht es doch im Glauben. Nicht sonntags in eine Gemeinde und einen Gottesdienst zu besuchen und 2 Stunden lang ein gutes Gefühl zu haben, mit dem man dann nach Hause geht und um 15 Uhr ist schon wieder alles für den Hintern. sondern unser Wunsch und unser Gebet als Pastoren und als Gemeindeleitung ist, dass das, was ihr hier erlebt, ein Anreiz, eine Ermutigung ist, jeden Tag der Woche selber auf die Entdeckungsreise zu gehen, wer dieser Gott ist. Und bitte, nehmt das so als Appell, vielleicht auch heute Morgen mal wahr hier von vorne. Lass uns nicht darauf ausruhen, was wir in einem Gottesdienst erleben. Ja, ey, das ist toll, was wir hier erleben. Aber das ist doch längst nicht alles, sondern da gibt es so viel mehr Möglichkeiten, mit diesem Gott in Beziehung und in Kontakt zu sein und seine Herrlichkeit zu erleben. Und zum Abschluss unserer Geschichte heute Morgen heißt es, Jesus rief mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Da ist richtig was passiert. Ein Toter wurde zum Leben erweckt. Schon 4 Tage lag der da drin. Der hat gestunken, Verwesungserscheinung, der wurde da einbalsamiert, gewickelt und so weiter und so fort. Und also da wäre ich wirklich gerne dabei gewesen. So, ne? Stein wird weggerollt. Jesus sagt das. Ich glaube, man hat da eine Stecknadel fallen hören in dem Moment. Und die Leute, die eher so gegen Jesus waren, die ihm am liebsten schon um die Ecke bringen wollten, weil er ja angeblich ein Gotteslästerer war und so, haben wir, ja, es klappt doch eh nicht. Und da, dieser Jesus, ne? Getuschelt und so. Manchmal muss man sich mal versuchen, so ein bisschen hineinzuversetzen in diese Geschichten. Und plötzlich kommt dieser Tote raus, gelaufen, marschiert, wie auch immer, entgegen. Also, das war wohl der Hammer, glaube ich. Ich durfte so ein bisschen davon in meinem Leben auch schon erleben, dass Gott mich geheilt hat von so ein paar kleineren Wehwehchen, unter anderem auch von so einem etwas krasseren Bänderriss, wo wirklich alles durch war in meinem Knöchel und ich dann in einem übernatürlichen Moment erlebt habe, dass das ganz heiß geworden ist und Gott diese Bänder anscheinend wieder hergestellt hat und so. Und ihr glaubt gar nicht, wie glücklich und wie dankbar ich in diesem Moment dann gewesen bin. Wie glücklich waren wohl Maria und Martha, als sie gesehen haben, dass plötzlich ihr ein balsamierter Bruder da aus dieser Höhle wieder rauskommt. Ich glaube, das war krass und ein sehr glücklicher Moment. Und mein Gebet für uns heute Morgen ist, dass wir solche und ähnliche Dinge in unserem Alltag erleben. Und der Name Lazarus, vom Hebräischen her El-Azar, heißt Gott hat geholfen. Der allmächtige Gott hat geholfen, hat eingegriffen. Und dafür werde ich jetzt beten, dass dieser allmächtige Gott in unserem Leben und in unserem Alltag eingreift. Und wer das möchte, ist herzlich eingeladen mitzubeten. Ihr müsst dafür nichts Großes tun, ihr müsst nicht aufstehen, ihr müsst nicht nach vorne kommen, ihr müsst nicht 10 Euro mehr in die Kollekte werfen nächstes Mal, sondern ihr dürft einfach an eurem Platz im Herzen mitbeten, wenn ihr Ähnliches von diesem Gott wollt und euch wünscht, dass dieser allmächtige Gott in eurem Leben eingreift. Und da lass uns jetzt einfach nochmal gemeinsam für beten. Himmlischer Papa, ich möchte dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern durften, dass wir durch ganz unterschiedliche Dinge, Musik, Gebete, Impulse, vielleicht auch dieser Predigt ganz neu angerührt wurden von dir. Und mein Gebet ist, dass das wirklich uns begleitet, uns nicht loslässt, sondern uns ermutigt und stärkt, dass du der allmächtige Gott mit uns bist. Ich bete für jeden Einzelnen, der hier sitzt oder steht, dass er heute, dass er morgen, dass er übermorgen, dass er die ganze nächste Zeit immer wieder merkt, Gott, dass du real bist, dass es dich wirklich gibt und dass du einen unmittelbaren Einfluss auf uns und unser Leben haben möchtest, Herr. Ich bitte dich insbesondere dort, wo es schwierig ist, wo Nöte da sind, wo Ängste, wo Krankheit, wo finanzielle Engpässe oder irgendwas ist, was uns runterzieht, fertig macht, kaputt macht. Gott, ich bitte dich heute Morgen, dass du übernatürlich eingreifst und zwar auf deine Art und Weise, so wie du es dir vorstellst, Herr. Und ich bitte dich, dass wir den Moment nicht verpassen, sondern es erleben, es spüren, es förmlich holen und uns abholen von dir, Herr. Gott, ich danke dir, dass du unser Tröster bist, dass du unser Beistand bist, dass du unser Heiland bist, dass du uns vergibst, uns befreist, uns heilst, uns, ach, all diese wunderbaren Dinge. Und ich bete, dass wir da immer wieder einen neuen Zugang zu haben, Herr, dass wir uns nicht mit dem zufrieden geben, wie es Stand heute ist, sondern uns ausstrecken nach mehr von diesem übernatürlichen Gott. Herr, ich bete, dass wir uns Geschichten davon erzählen, was du Wunderbares in unserem Leben getan hast. Und auf der anderen Seite auch gegenseitig helfen und trösten und einander beistehen, da wo es mal nicht so leicht ist. Herr, gib uns die Kraft, gib uns die Zeit, gib uns die Aufmerksamkeit dazu. Und ich danke dir einfach, dass du mit uns gehst. In Jesu Namen. Amen.